Die Lesung für heute kommt aus Matthäus 18, die Verse 23 bis 25, und die sind auch abgedruckt im Gottesdienstblatt zum Mitlesen. Jesus fuhr fort: Macht euch klar, was es bedeutet, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er handelt dabei wie jener König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu verkaufen, auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz und den Erlös für die Tilgung der Schulden, zu verwenden. Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat: Hab doch Geduld mit mir, ich will dir ja alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Kaum draußen traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringen Betrag schuldete. Den packte er an der Kehle, würgte ihn und sagte: Gib zurück, was du mir schuldest. Der Schuldner fiel auf die Knie und bettelte: Hab Geduld mit mir, ich will es dir ja zurückgeben. Aber sein Gläubiger wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn und erzählten ihm, was geschehen war. Er ließ den Mann kommen und sagte: Was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Dann übergab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt haben würde. So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen verzeiht. Amen.
Also ein alter Witz aus Vorwendezeiten, also vor der Wende, wie wir uns den manchmal erzählt haben, der geht folgendermaßen. Wir befinden uns in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, also in der LPG. Der Vorsitzende lädt die Zwerghühner zur Versammlung ein. Genossinnen und Genossen Zwerghühner, im Rahmen der besseren Versorgung der arbeitenden Bevölkerung und der sozialistischen Qualitätsverbesserung ist es uns aufgefallen, dass eure gelegten Eier nicht von der Quantität, also der gelegten Anzahl, von euren Genossinnen, den normalen Hühnern, abweichen. Aber die Größe lässt wohl zu wünschen übrig. Darum haben wir einstimmig beschlossen, dass ihr euch etwas mehr anstrengen sollt und uns Eier in Norm und Qualität und Quantität der größeren Hühner zur Verfügung stellt. Dieser Beschluss gilt ab sofort. Da seufzt eins der Zwerghühner zum anderen und sagt: Ja, die Großen hecken's aus und wir Kleinen können uns den Arsch zerreißen. Ist das gerecht? Naja, wir wissen auf alle Fälle immer, was ungerecht ist. Zum Beispiel, die Raucher werden über 90 und die Nichtraucher sterben an Lungenkrebs oder Herzinfarkt. Ist das gerecht? Die Boshaften und die Egoisten, die kommen durchs Leben und die Netten, die kriegen einen Stress nach dem anderen. Ist das gerecht? Warum müssen die einen so viel leiden und die anderen gehen durchs Leben, als wäre es ein wunderbarer Spaziergang? Ist das gerecht? Oder die Reichen können sich alles leisten und die Armen sind die ewigen Loser. Ist das gerecht? Und die Liste könnten wir natürlich noch fortsetzen. Die Geschichte, die wir in der Lesung gelesen haben, die ist klar, einfach, durchschaubar. Sie berührt. Sie kommt auch meinem Empfinden nahe. Der Bösewicht ist identifiziert und er bekommt seine harte Strafe. Aber trotzdem erscheint mir die Geschichte doch etwas zu einfach, zu schwarz-weiß. Das Ende, als der Typ von den Folterknechten so lange malträtiert wird, bis er seine Schuld zurückgezahlt hat, erscheint mir doch etwas wie Rache, menschliche Genugtuung oder Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich muss sagen, ich kenne andere Gleichnisse in der Bibel, die ein sogenanntes göttliches Happy End haben, als diese Geschichte, zum Beispiel die Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Samariter. Und doch reizt diese Geschichte, einmal über Gerechtigkeit nachzudenken und zu schauen, wie sieht denn Gottes Gerechtigkeit aus? Und dahin möchte ich euch gerne mitnehmen. Zwei Dinge fallen mir sofort auf. Das erste, der König ist der alleinige Rechtssprecher. Das kann man sich in einem demokratischen Rechtsstaat, wie wir ihn haben, überhaupt nicht vorstellen. Mit ausgeklügelten Paragraphen, Anwälten, Staatsanwälten, Richtern und Verteidigern und so weiter. Und das zweite, es gibt kein Unrechtsbewusstsein von dem Mann, dem gerade eine große Schuld vergeben wurde, als er mit Nachdruck auf sein Recht beharrt und den anderen ins Unglück stürzt. Dieses Unrechtsbewusstsein, ja, trifft man heute an vielen Ecken und Enden, und ich kenne das auch von mir. Ich erinnere mich daran, dass wir vor kurzem einen Jahrestag hatten von Auschwitz und dass jetzt schon wieder angefangen wird, auch das zu leugnen, dass in Auschwitz fabrikmäßig so viele Menschen, Juden, andere Menschen umgebracht worden sind. Und wer Yad Vashem in Jerusalem gesehen hat, ich durfte das früher ja sehen, der wird das nie vergessen. Oder man nimmt ungerührt zur Kenntnis, dass aus den überfüllten Flüchtlingslagern auf der Insel Lesbos tausende Menschen dahin vegetieren, die Hoffnung hatten, in Europa ja was anderes vorzufinden als zu Hause. Und dass wir deswegen niemanden in unser Land holen, obwohl viele Städte sich bereit erklärt haben und sagen, wir wollen das machen, aber man will sie nicht ins Land holen, um kein falsches Signal zu senden. Was ist denn das? Oder ob wir unsere Erde verschmutzen und vermüllen und die unmittelbar von der Katastrophe betroffenen Menschen einfach von uns weisen. Ja, wenn ich nicht persönlich involviert bin, fällt es mir vielleicht leichter, zur Tagesordnung überzugehen. Das ist vielleicht auch das Problem, dass die Dinge für mich eine Nummer zu groß sind. Dann sage ich lieber, ja, was soll ich denn auch machen? Unser Leben ist maximal wie das kurze Klimmen eines Funkens in der 7 Milliarden Jahre alten Erde. Aber wir tun so, als gehöre sie uns und treiben massiven Raubbau, sodass unser Planet vor einem großen Kollaps steht. Und da hört man wieder Stimmen und man kann das auch sagen, nein, wir sind das nicht, das ist der Planet selber, das ist die Natur selbst. Das hat es ja schon immer in der Geschichte der Erde gegeben. Aber wir tun, als ob mit unserem Leben der wichtigste Teil auf der Welt angebrochen ist. Kein Unrechtsbewusstsein gegenüber den Jahrmilliarden der Entwicklungsschritten auf unseres Globus. Oder wir legen ein Unrechtsempfinden an den Tag, wo wir das Miteinander in unserer Gesellschaft, in Familie oder Partnerschaft von uns aus bestimmen und den anderen oft auch in Verzweiflung treiben. Anschließend alles scheinbar ungerührt zur Kenntnis nehmen. Aber wir nehmen selten auch zur Kenntnis, dass das Verletzen der Würde meines Gegenübers auch die Verletzung meiner Würde nach sich zieht. Was wäre, wenn stattdessen die Frage auftaucht und formuliert und gelebt wird, wo trage ich persönlich Verantwortung an deinem Unglück, an deinen Verletzungen und das nicht nur in meinem Lebensumfeld? Ich hätte etwas tun können, aber ich habe es nicht getan und bin damit zum Täter geworden. Zurück zum Bibeltext. Würde die Geschichte heute passieren, würde ich sie folgendermaßen erzählen. Ein Mensch, also nicht ein Mann, ein Mensch, es könnte ja auch ein Mann oder eine Frau sein, hatte sich selbstständig gemacht. Die Geschäfte liefen gut. Er, seine Familie und seine Angestellten konnten sehr gut leben. Der Mensch hatte einen Mitarbeiter, seine sogenannte rechte Hand. Und dieser sagte eines Tages, ich möchte gern ein Grundstück für mein Eigenheim erwerben. Aber die Preise sind jenseits von Gut und Böse und die Firma, die läuft doch gut. Können Sie mir eine stattliche Summe leihen? Ich zahle es, sobald ich kann, zurück. Ich meine, ich bin froh, in Ihrem Betrieb zu arbeiten, aber andere Firmen haben auch schon signalisiert, dass Sie mich gern auch einstellen würden. Der Mensch wollte seinen Mitarbeiter nicht verlieren und gab ihm eine größere Summe. Er wollte ihn behalten. Aber eines Tages verspekulierten sich Banker an der Börse mit Immobiliengeschäften. Die fiktive Finanzblase zerplatzte und die halbe Welt fiel in eine Finanzkrise. Über Nacht ging nichts mehr. Wer noch was retten konnte, setzte sich mit seinem Vermögen ins Ausland ab oder dort, wo es noch ruhig war. Der Mensch versuchte, Staatsanleihen zu bekommen, aber da war seine Firma zu klein. Das funktionierte nur bei Banken und Autokonzernen. Die wurden Gott sei Dank mit Steuern und Geldern wieder hochgepäppelt und so konnte man das schlimmste Chaos verhindern. Auch der Mitarbeiter hatte, wie das Leben so spielt, als es brenzlig wurde, sich davon gemacht und auf seinem gesponserten Grundstück sich selbst eine Firma eröffnet und die lief erstaunlich gut. Aber der von der Rezension betroffene Mensch hoffte trotz allem auf sein geschäftliches Glück und dass die schlimme Zeit bald vorbei sei. Ja, wenn der wirtschaftliche Aufschwung wieder kommt, kann ich mich hoffentlich wieder sanieren. Ich komme ja schon irgendwie durch. Aber es kam anders. Die Aufträge blieben aus. Dann gingen die Mitarbeiter einer nach dem anderen, weil er sie nicht mehr bezahlen konnte. Und wenn man so weit ist, gibt es kein Zurück mehr. Ein Absturz zieht den nächsten mit sich. Die Gläubiger, wie die Aasgeier, Insolvenzverwaltung, Firma weg, die dicken Autos weg, Haus weg, die Frau hat keinen Bock, mit einem armen Schlucker rumzuhängen, weg. 7 Jahre Insolvenz, also Privatinsolvenz, die Hosen runterlassen vor den Beamten vom Sozialamt. Katastrophale Aussichten. Ein reicher Investor ruft ihn an. Du, ich habe Vertrauen in dich. Ich übernehme deine Minusseite. Bring deinen Betrieb wieder auf Vordermann und starte durch. Du kriegst von mir frisches Geld. Der Mensch ist irre glücklich. Unterschreibt seine Entschuldung und läuft zur Bank. Und vor der Bank trifft er seinen ehemaligen Mitarbeiter im dicken Mercedes. Und erfährt, dass der sich ordentlich saniert hat. Der kriegt Schnappatmung. Hätte der mir damals nicht so viel Geld abgepresst, hätte ich meinen Betrieb retten können. Und mir wäre das ganze Drama erspart geblieben. Er greift den Burschen an der Binde und rechnet ihm vor, wie viel Geld er ihm nach seiner Sicht mit Zins und Zinseszins schuldet. Für diesen wird es jetzt eng. Sein ehemaliger Chef hat Connection zu den besseren Anwälten und sogar zur russischen Inkassofirmen, den sogenannten Fingerbrechern. Er wird kreidebleich und bittet um Aufschub. Aber der Mensch ist unerbittlich. Ja, die Geschäftswelt ist hart. Geschäft ist Geschäft. Zahlst du nicht, lasse ich alles, was du hast, sogar deine Unterhosen pfänden und dir bleibt nichts mehr. Du kennst auch den Spruch, fressen oder gefressen werden. Wer hat recht? Ich denke, nach unserer Rechtsprechung, wer sein Recht am besten mit dem guten Anwalt durchsetzen kann. Dass der Mensch trotz Schuldenerlass so hart mit dem ehemaligen Mitarbeiter umgeht, würde man höchstens als, moralisch wirklich sehr fragwürdig bezeichnen. Aber niemals würde der Mensch, wie in unserer ersten Geschichte, den Folterknechten vorgeführt werden. Im besten Falle würde man das als moralisch verwerflich bezeichnen, was eigentlich keine Konsequenzen hat, oder man kann einen Prozess anstrengen der über Jahre geht, mit prozessierenden Anwälten, die dabei noch ein gutes Geld verdienen und irgendwann wird auch der im Sande verlaufen. Gerechtigkeit ist das nicht. Gerechtigkeit sieht anders aus. Und wenn du auf Gerechtigkeit hoffst, kann es sein, dass du bitter enttäuscht wirst. Na gut, man könnte jetzt noch auf Rache sinnen. Das ist das Bild von den Folterknechten. Genau richtig. Endlich kriegt der seine verdiente Strafe. Die Bösewichte können doch nicht leer ausgehen. Ich muss mich an einen Mann erinnern, der vor Jahren zu mir in das Bibelmobil kam. Er machte einen aufgelösten, ja verzweifelten Eindruck und erzählte mir davon, dass die Leute, die ihn und seine Familie vor der Wende jahrelang drangsaliert hatten, bespitzelt und gegängelt und ins Gefängnis gebracht hatten, nun als geachtete Bürger mit dicken Autos und wohlgefälligen Bankkonten ihr Dasein genossen. Wende, Hälse. Er schrie mich an, und euer Gott lässt sowas zu, der ist wahrscheinlich der Schlimmste von allen. Der sitzt zynisch dort oben und guckt zu, wie wir uns gegenseitig zerfleischen. Ich war sprachlos über diesen Ausbruch und brachte auch kein Wort heraus. Dann versuchte ich, irgendwas Kluges zu stammeln, aber es war nichts Kluges, weil mir in dem Moment doch gar nichts eingefallen war. Er lächelte nur bitter, und in seinen Augen sprang mich die Resignation an. Alles klar, ihr könnt mir auch nicht helfen. Und er verließ das Bibelmobil. Aber diese Frage nach Gerechtigkeit, die ist ja existenziell. Das ist ja nicht nur eine philosophische Frage, wo sich Experten, Rechtsexperten den Kopf zerbrechen und irgendwann ein Papier verabschieden. Die Frage auch nach der Gerechtigkeit Gottes hat mich seitdem auch nie wieder losgelassen. Wir reden so viel über Gerechtigkeit, haben einen der ausgeklügelsten Rechtsstaaten, und doch können wir es nicht schaffen, dass jedem Gerechtigkeit zuteil wird. Und der Mann im Bibelbus meinte vielleicht Rache und Genugtuung. Ja, vielleicht auch Genugtuung, wenn die Rache greift. Man kann leicht die Nase über so einen verzweifelten Menschen rümpfen und sagen, hast du dir vielleicht selber eingebrockt? Da höre ich die Selbstgerechtigkeit, die Hände reiben. Ja, mir wäre das nicht passiert. Man muss eben klug sein. Steht schon in der Bibel, sei klug wie die Schlangen. Du musst eben einiges drauf haben. Auch das habe ich schon gehört. Du musst eben ordentlich in der Bibel lesen, habe ich auch schon gehört. Und in der richtigen Gemeinde sein, dass ihr mich nicht falsch versteht. Bibel lesen ist wunderbar. Man kann dort den Geist Gottes atmen. Man kann Jesus innerlich immer näher kommen und nach Gottes Wahrheit suchen. Aber man kann auch die Bibel benutzen, um Menschen auszugrenzen, zu urteilen oder zu verurteilen. Das nenne ich Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit macht sich gern groß auf dem Rücken verzweifelter und benachteiligter Menschen. Selbstgerechtigkeit macht so richtig dicke Backen. Selbstgerechtigkeit hat kein Unrechtsempfinden. Was ist nun wirkliche Gerechtigkeit? Wie kann ich unter ihr stehen und leben, und wie kann ich auch wirklich gerecht handeln? Das sind Fragen, die mich, die uns umtreiben. Ja, was sagt denn die Bibel dazu? Ich habe in der Bibel das Wort Recht angeklickt, und dann kommt mir natürlich jetzt mit der modernen Technik sofort alle Stellen mit Recht. Unheimlich viele. Und wenn ich diese Texte euch vorlese, sind wir heute Abend noch nicht fertig. Aber ich lese in der Bibel von der Schöpfungsgeschichte, und dort sagt Gott, es werde. Und dieses kraftvolle, lebensbejahende Wort lässt alles entstehen. Das Universum mit all den Sternen, unsere Erde mit allem, was drauf ist. Und zum Schluss heißt es, und es war gut. So steht es am Ende der Schöpfungsgeschichte. Und im Johannesevangelium lesen wir von Gott als dem Wort des Lebens. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und in allem war es Gott gleich. Und von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen, und ohne das Wort ist nichts entstanden. Das Wort, es werde. Das ist Leben. Das ist Schöpferkraft. Das ist Gott. Gott ist Liebe, ist Zuwendung, Gerechtigkeit. Gericht bedeutet bei ihm aufrichten. Aufbauen. Und dieses lebendige, göttliche Wort, es werde, will mich aufbauen und will dich aufbauen. will die Verletzungen, die mir zugefügt werden und die ich anderen zufüge, heilen. Gott will mich nicht durch einen grausamen Urteilsspruch verdammen, sondern meine von mir und anderen verletzte Würde aufrichten. Das ist das Wesen Gottes. Man wird mir natürlich jetzt entgegenhalten und sagen, da klingt das nicht ein bisschen utopisch, kann es nicht sein, dass du dir Gott nur schönredest oder dass du dir deinen Glauben und deine Hoffnung nur einredest, weil du mit der harten Realität, die uns umgibt, nicht klarkommst. Das ist ja die große Kritik der Atheisten an uns. Sie sagen, ihr schafft euch euren Gott selber und Frieden und Gerechtigkeit, die gibt es dann nur im von euch erträumten Jenseits. Ich kann niemandem meinen Glauben beweisen. Ich kann nur Menschen ermuntern, lass dich darauf ein, das aufrichtende Wort Gottes, es werde in dir wirksam werden zu lassen. Lass dich auf Jesus ein, der zu uns gekommen ist, um uns als sichtbar, berührbarer Teil Gottes zu zeigen, wie Gott ist und wie seine Gerechtigkeit aussieht. Der als scheinbar uneheliches Kind unter Umständen geboren wird, die keiner, wirklich keiner haben will. Der mindestens 3 Jahre durch die Gegend gezogen ist und die von unserer Gerechtigkeit Ausgegrenzten aufgewertet hat. Ihnen nahe war, ihnen ihre zerstörte Würde wiedergegeben hat, der sich mit den Selbstgerechten auseinandergesetzt hat und dem hässlichen Gesicht der Selbstgerechtigkeit den Spiegel vorgehalten hat, der gezeigt hat, dass man verletzte Würde nicht mit Rache, sondern mit Liebe heilen kann, der sich geopfert hat, damit das Wort Gottes es werde in uns greifen und groß werden kann. Lass dich auf Jesus ein, der zu dem Terroristen, der mit ihm am Kreuz hing, die Zeloten, das waren Terroristen. Er sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Reich Gottes, im Paradies sein. Er sagt nicht, jetzt wollen wir erst mal sehen, wie groß deine Schuld ist und ob ich das überhaupt verantworten kann, dich mitzunehmen. Oder bist du verrückt? Wie kann ich den Opfern, den Frauen und Kindern der von dir ermordeten Menschen in die Augen sehen, wenn ich dich jetzt nicht verurteile? Er sagt, nur heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. So radikal ist seine Gerechtigkeit, dass man irre werden könnte. Aufrichten, Vergebung, grenzenlose Liebe sind Gottes Markenzeichen. Und er will mich ein ganzes Leben lang aufrichten, immer wieder neu aufrichten. Aber mich auch dazu gebrauchen, mein Gegenüber, meinen Nächsten aufzurichten. Und das ist kein Kuscheljob. Da kann man auch dran kaputt gehen. Aber ich gebe mich in Gottes Gerechtigkeit, ich gebe mich hinein in das göttliche Wort, das lebensspendende Wort, es werde. Und aufrichten Liebe und Vergebung werden dann meine Markenzeichen sein. Amen.